Ich darf alle recht herzlich begrüßen. Entschuldigung, dass zu spät kommen. Es war aber nicht meine Schuld. Die Straßen waren gesperrt auf die A3, die Zufahrt, wahrscheinlich wegen dem Mainuferfest. Und ich habe dann die Hildegard Gott sei Dank noch erreicht. Wir haben auch hier eine Notfallnummer, da war niemand dran. Es gibt so eine Notfallnummer. Die habe ich. Ja. Das ist auf dem Anrufbeantworter. Also, dass nicht jemand sagt, der hat verpennt heute Morgen. Nein, ich bin schon früh auf. Ja, sehr gut. Hat ja wunderbar geklappt. Noch pünktlich angekommen. Und das ist ja die Hauptsache. Ja, der Predigttext für den heutigen Sonntag wurde schon verlesen. Das ist der Psalm 142, später aber vorher nochmal. Ja, Jesus Christus, ich danke dir, dass jetzt alles noch so gut geklappt hat, auf deine Bewahrung, auf der Fahrt, dass du mir auch die Aufregung genommen hast und nicht pünktlich hierher gebracht hast. Und jetzt wollen wir alle bitten, dass wir ruhig werden, nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich, dass wir nämlich hören können auf das, was du uns zu sagen hast. Bitte hilf mir jetzt auch, dein Evangelium richtig zu predigen und hilf uns, dass wir es richtig verstehen. Aber nicht nur verstehen, sondern dass dein Wort in unserem Herzen aufgeht und viel Frucht bringt in Geduld. Das beten wir im Namen Jesu. Amen.
Amen.
Ja, die Psalmen, wenn man sich etwas damit beschäftigt, wird man feststellen, dass nicht nur jeder Psalm für sich, sondern auch die Psalmen als Sammlung von Gebeten und Unterweisungen nicht zufällig, sondern sehr kunstvoll zusammengestellt sind. Das fängt schon an, dass es 5 Bücher gibt in den Psalmen. Das ist parallel zu den 5 Büchern Mose. Die Psalmen spielen im Volk Israel und in der Gemeinde bis heute natürlich eine sehr wichtige Rolle. Aber auch wie die Psalmen gruppiert sind, ist immer wieder Entdeckungen wert. Wir haben hier so eine Gruppe von Psalm 140 bis 144. Da geht es immer um Bitte um Rettung. Psalm 140, Bitte um Rettung vor boshaften Feinden. 141, Bitte um Bewahrung. 142, Hilferuf in schwerer Bedrängnis. 143, Bitte um Verschonung. 144, Gebet um Rettung. Und dann ist so ein Zwischenpsalm 145, da geht es darum, dass der Herr nahe ist denen, die ihn anrufen. Das ist kein Zufall. Also vorher 5 Psalmen, wo geklagt und gebetet wird und gebittet wird. Und dann im Psalm 145, der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen. Er hält alle, die niedergeschlagen sind. Und dann kommt das Ende der Psalmensammlung überhaupt. Das sind die 10 Halleluja, also die 5 Halleluja-Psalmen mit 10-mal Halleluja. Ich habe sie extra heute Morgen noch einmal durchgelesen. Da kommt keine einzige Klage mehr vor in diesen letzten Psalmen. Es ist nur noch Lobpreis pur.
Amen.
Ja, es ist sogar eine Seligpreisung hier drin. Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist. Eine Seligpreisung, glücklich zu preisen, ist derjenige, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist. Man könnte sagen, die letzten 5 Psalmen, das ist schon ein Vorgeschmack auf das himmlische Jerusalem in Apokalypse 21. Siehe, einen neuen Himmel, eine neue Erde. Da kommt die heilige Stadt, das neue Jerusalem, vom Himmel herab. Und da gibt es keine Klagepsalmen mehr. Die sind dann weg. Denn Gott wird abwischen alle Tränen. Der Tod wird nicht mehr sein, Leid wird nicht mehr sein, wir brauchen auch keine Rollatoren mehr. Also es ist eine gute Nachricht für alle, die älter sind. Es gibt noch ein bisschen mehr als das, was wir jetzt sehen. Kein Leid, noch Geschrei, noch Schmerz. Und da sind die letzten Psalmen, die sind da ein Vorgeschmack darauf. Aber jetzt, ob wir das wollen oder nicht, ob uns das passt oder nicht, wir stehen noch in Psalm 140 bis Psalm 144, beziehungsweise wir stehen immer noch da, wo Psalm 142 ist. Aber das Evangelium lautet, derselbe Gott, der einmal alles in allem sein wird, ist auch jetzt im Heiligen Geist real da. Auch jetzt, wo wir noch nicht angekommen sind, ist im Heiligen Geist der Vater und der Sohn real anwesend in einem jeden Christen und in der Gemeinde und in der Gemeinde weltweit. Und dem wollen wir jetzt einmal nachgehen in zwei Perspektiven. Psalm 142, Hilferuf in schwerer Bedrängnis. Da ist zunächst mal die Frage, von welcher schweren Bedrängnis ist denn hier überhaupt die Rede? Das ist ja ein Psalm Davids. In welcher Lage war er denn? Und dann heißt es, eine Unterweisung. Das ist also so eine Art Lehre. Jetzt muss man fragen, worin besteht denn jetzt die Unterweisung, die er uns aus dieser schwierigen Situation heraus geben will? Wir werden dann sehen, die Unterweisung hat zwei Teile. Also zunächst mal die schwierige Situation, das ist das Erste. Viele Psalmen geben uns keinen Hinweis darauf, in welchem Zusammenhang sie entstanden sind. Psalm 142 ist einer der wenigen Psalmen, die uns sagen, wann und wo dieser Psalm entstanden ist. Und zwar ziemlich genau in der Höhle. In der Höhle. Es gibt im 1. Samuel-Buch zwei Höhlengeschichten, also wo David auch in einer Höhle war. Und beides Mal war David in Lebensgefahr auf der Flucht. Also jetzt egal, um welche Höhle es sich handelt, es war beides Mal Lebensgefahr und es war beides Mal Flucht. Und Flucht ist heute und damals, das ist wirklich Grenzsituation. Nehmen wir mal die zweite Höhlengeschichte, die steht in 1. Samuel Kapitel 24, 1 bis 3. Da wurde David vom König Saul verfolgt. David hat dem König Saul treu gedient. König Saul hatte eigentlich gar keinen Grund, in David ans Leben zu gehen. Aber es heißt, dass ein böser Geist Besitz genommen hat von Saul. Und jetzt stellt er ihm nach und er meint es wirklich ernst. Der beste Freund Davids war ja der Jonathan, ein Sohn Sauls, und mit ihm hat er etwas ausgemacht. Also wenn wirklich Lebensgefahr besteht, dann hat er Jonathan ihm das mitgeteilt. Und es war nur noch eine Möglichkeit, fliehen, weg vom Hof des Sauls, sonst bist du deines Lebens nicht mehr sicher. Und dann zog er dort in Engedi, in diese Höhlen. Ich war auch mal dort gewesen, da gibt es viele Höhlen. Das ist am Toten Meer, wenn man etwas hoch geht. Die Touristen bekommen dann auch eine Höhle gezeigt. Ob das jetzt die Höhle war, in der David da sich versteckt hat, wissen wir nicht. Aber es sind ganz viele Höhlen und es ist Wüstengebiet. Als nun Saul zurückkam von der Verfolgung der Philister, wurde ihm gesagt, gab es also einen Spion, siehe, David ist in der Wüste in Engedi. Und jetzt nahm Saul 3000 erlesene Männer aus ganz Israel und zog hin, David samt seinen Männern zu suchen, in Richtung auf die Steinbockfelsen. Also 3000 Elitesoldaten nimmt er mit, weil David hatte auch noch eine Schar von bewaffneten Männern um sich herum. Ja, das ist die Situation, eine Höhle, und der Saul meint es ernst. Und diese 3000 Männer, das waren auch keine Wiener Sängerknaben, das waren Männer, die also, wenn es drauf ankam, auch mal ernst gemacht haben. Jetzt gibt es nur zwei Optionen. Entweder der Saul bringt mich um oder umgekehrt, ich bekomme den Saul in meine Hände und bringe ihn um. Und tatsächlich, es war eine Höhle und Saul ging, also Vers 4, Saul ging hinein, um seine Füße zu decken, David aber und seine Männer saßen hinten in der Höhle. Jetzt ist die Gelegenheit. Aber David sagt, nein, das ist keine Option. Selbstjustiz ist nicht im Sinne Gottes. Der Saul ist zwar böse, aber er ist und bleibt der Gesalbte Gottes. Ich lege keine Hand an den Saul. Also Wie er es auch dreht, es gibt keine Möglichkeit, hier rauszukommen. Entweder bringe ich den Saul um, das mache ich aber nicht, weil ich meine Hand nicht an den Gesalbten Gottes lege, oder ich werde umgebracht. War übrigens dieselbe Situation, wie in der Bonhoeffer war. Es ging um den Tyrannenmord. Darf man einen Tyrannen umbringen? Bonhoeffer hat es sich nicht einfach gemacht. Er hat gesagt, ein Mord ist ein Mord. Und selbst wenn man einen verbrecherischen Tyrannen umbringt, wird man schuldig. Deshalb heißt dieses Buch, wo dieses Lied überliefert ist, auch Widerstand und Ergebung. Wir werden immer schuldig. Wenn wir Widerstand leisten, werden wir schuldig, weil wir dann morden müssen. Wenn wir uns aber ergeben und alles laufen lassen, werden wir auch schuldig, weil dann die Tötungsmaschinerie weitergeht. Und hier ist so, also so eine Situation, ich will auch nicht tauschen mit diesen Leuten, also wenn es da vom schweren Kelch dem Bittern steht, der Bonhoeffer wusste, was das ist. Und der David wusste das auch. Es gibt keine Option mehr, es ist ausweglos, wie man es auch dreht und wendet. Es gibt hier keine Option. Ja, eine ausweglose Höhle. Jetzt kann man sagen, Gott sei Dank ist nicht jeder von uns immer in so einer Situation. Gott sei Dank. Aber es gibt andere Höhlenerfahrungen. Jetzt, wo man mal die Höhle etwas bildlich nimmt. Zum Beispiel, wenn jemand vom Arzt eine schlimme Diagnose bekommt. Ich habe sowas noch nie mitmachen müssen, aber ich kann mir vorstellen, dass das was ganz Schlimmes ist. Ich war schon mal dabei gewesen, wo eine Frau, die dann auch gestorben ist, eine Brustkrebsdiagnose bekommen hat. Also da schluckst du schon, auch wenn du nicht beteiligt bist. Oder Todesfälle, die ganz plötzlich in die Familienreihen brechen. Oder Streitigkeiten, die völlig verfahren sind. Manchmal innerhalb der eigenen Familie, wo man einfach keinen Ausweg mehr sieht. Wie man es macht, es wird immer nur noch schlimmer. Oder auch ein Thema, das ja auch immer mehr um sich greift, Mobbing in Schulen. Heute bekommt diese Sache eine besonders gemeine Dimension, weil vieles über das Internet läuft. Und da kriegst du nur mit, da ist irgendwas im Umlauf, aber du weißt nicht was. Und du kriegst diese Leute auch nicht, in der Regel nicht zu fassen. Und viele Leute gehen kaputt an so etwas. Schüler schon, das geht schon ganz früh los in den Grundschulen. Ich krieg's halt mit, weil ich Lehrer bin. Und man kriegt das dann immer mal so mit. Und dann macht man Präventionsveranstaltungen. Aber das hilft ja nichts. Manche, die haben da richtig Spaß dran. Und setzt sich fort auf Arbeitsplätzen. Ja, und das sind Höhlen, wo man nicht mehr rauskommt und dann drehst du es und wendest, du kriegst einfach keinen Ausweg hin. Wir können es auch global nehmen. Gibt es momentan ja auch viele Baustellen, um es mal vorsichtig zu sagen. Es gibt gerade drei große Umbrüche, die parallel laufen. Das ist die Digitalisierung. Die wird viele Fortschritte bringen in der Medizin, aber die wird auch viel dunkle Seiten mit sich bringen und keiner weiß momentan, wo das noch hinläuft. Dann haben wir den Klimawandel, der uns ja schon hier vielleicht ein bisschen weniger, aber in südlichen Ländern schon ziemlich um die Ohren fliegt und es ist auch da keine Besserung in Sicht. Und Umbruch der Machtblöcke. Ist ja momentan da, gerade in Ostasien ist einiges los. Und das verheißt auch, zumindest für uns, die wir hier leben, nicht unbedingt nur Gutes. Ich habe gestern die Sendung gesehen, Lanz und Brecht, vielleicht kennen es einige, sind jetzt keine evangelikalen Christen, im Gegenteil. Aber mich interessiert das, was reden die? Und es ist doch eine sehr drückende Stimmung, auch bei diesen Leuten, wo es dann menschlich gesehen sagt, wir wissen gar nicht, wo das momentan alles so hinläuft. Ja, eigentlich wäre es Zeit für geistliche Erwachen, aber ich habe den Eindruck, jetzt wo die Pandemieregeln aufgeweicht sind, stürzt man sich nur umso mehr ins Partyleben, Urlaub mal vergessen. Wir wissen, es sind Krisen da, aber wir wollen mal eine Zeit lang raus aus der ganzen Sache. Ja, also Höhlen gibt es nicht nur im Leben von Bonhoeffer und von David, sondern Höhlen können auch bei uns in ganz verschiedener Weise auftauchen, wo wir festsitzen und nicht wissen, wie es weitergeht. Jetzt kann man fragen, David, was hast du denn jetzt gemacht? Und der David sagt uns, ich habe gebetet. Und zwar so intensiv wie noch nie. Der Ausleger Charles Spurgeon, ein englischer Erweckungsprediger, der schreibt, wenn David später in seinem Palast genauso viel gebetet hätte wie damals in der Höhle, wäre ihm einiges erspart geblieben. Also er hat gebetet wie noch nie. Und jetzt können wir den David fragen, David, kannst du uns mal damit hineinnehmen? Wir wissen, deine Situation ist jetzt anders als unsere, aber wir brauchen das auch. Und dann sagt David, ja, ich nehme euch mit rein, deshalb habe ich den 142. Psalm geschrieben. Da steht nämlich ganz am Anfang eine Unterweisung. Man kann auch sagen, eine Lehre, eine Unterrichtsstunde, eine Unterweisung. Ich gebe euch jetzt einen Unterricht. Jetzt ist der David mal der große Lehrer, der Rabbiner, würden die Juden sagen. Ich gebe euch Unterricht im Beten in auswegloser Lage. Und mein Unterricht hat zwei Teile. Einen theoretischen und einen praktischen Teil. Und jetzt kommt der zweite Teil meiner Predigt, der Unterricht von David. A, die Theorie. Wenn wir das Wort Theorie hören, dann denken wir an komplizierte Dinge. Ich habe mal ein Buch gelesen von einem berühmten Theologen oder einen Aufsatz, das hieß Gebet. Das ging über 20 Seiten. Ich habe aber nach der ersten Seite schon gar nicht mehr verstanden, um was es eigentlich geht. Das war so kompliziert, mit Fremdwörtern und langen Sätzen, habe ich es da wieder weggelegt. Oder wir denken an theoretische Physik, sehr komplizierte Bücher mit diesen ganzen Gleichungen, die da sind, die man, selbst wenn man Mathematik studiert hat, nur halbwegs versteht. Und jetzt macht der David Theorie. Jetzt kommt die Theorie von David. Ich schreie zum Herrn mit meiner Stimme. Ich flehe zum Herrn mit meiner Stimme. Ich schütte meine Klage vor ihm aus und zeige vor ihm an meine Not. Das soll Theorie sein. Viermal dasselbe. Es ist ja immer dasselbe. Ich schreie zum Herrn, ich flehe zum Herrn, ich schütte meine Klage aus vor dem Herrn, ich zeige dem Herrn, wie mir es geht, nämlich schlecht. Viermal dasselbe. Also hier beim David haben wir da eine andere Theorie als Universitätsgelehrte. Wir müssen nicht in die Hochschule gehen, um das zu verstehen. Und wie weise ist die Bibel? Eigentlich ist die Bibel das erstaunlichste Buch, das ich kenne. Wenn du bis zum Hals in Trubel steckst, wenn du in der Höhle drin bist, was es auch immer sein mag, eine Krankheit, irgendeine ausweglose Situation, Geschäftsprobleme, Mobbing, dann kannst du keine komplizierten Abhandlungen lesen. Das geht nicht. Dann kannst du nicht lange Sätze lesen. Im Gegenteil, dann rutscht dir schon bei den zwei Wörtern einfach der Faden weg. Und hier sagt David, was ihr jetzt braucht, sind keine komplizierten Gebetsanleitungen mit 20 Punkten, sondern einfach mal ein Gedanke in vierfacher Ausführung. Ich schreie zum Herrn, dann kannst du das auch. Ich flehe zum Herrn mit meiner Stimme, dann kannst du das auch. Ich schütte meine Klage vor ihm aus, mach das auch so. Und ich zeige an, wo der Schuh drückt, was wirklich die Not ist, mach das auch so. Viermal, ich bin in auswegloser Situation und dann kommt das Entscheidende, wo ich dann noch drauf raus will. Ich bin in auswegloser Situation. Viermal, ich schreie, ich flehe, ich zeige an meine Not, ich schütte mein Herz aus. Aber ich habe einen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der ein Spezialist für ausweglose Situationen ist. Denkt mal an Mose mit den Israeliten am Schilfmeer. Vorne das Meer, hinten dran kein Ausweg, das bestgerüstete Heer der Ägypter. Ausweglose Situation und dann teilt Gott dieses Schilfmeer und das Heer, die Israeliten ziehen hindurch und das Heer des Pharao wird zerstört. Zu diesem Gott rufe ich, ich schreie, ich flehe, Das ist das, was in einem anderen Psalm gemeint ist mit ernstlich. Der Herr ist nahe, die ihn anrufen, allen, die ihn ernstlich anrufen. Das hat die Verheißung der Nähe Gottes. Das ist in Psalm 145, Vers 18. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, die ihn ernstlich anrufen. Und das kann auch mal laut werden. Natürlich nicht da, wo andere Leute das mitkriegen, aber im Auto, da kannst du auch mal lauter beten. Aber es geht auch nicht um die Lautstärke, sondern um das Flehen, das innige Flehen. Und da kann so ein kurzes Gebet kann mehr bewirken, als 45 Minuten einfach nur Liturgien herunterreden. Eins hat mich hier besonders angesprochen, von diesen vier Dingen, die dasselbe sagen. Ich schreie zum Herrn, ich flehe zum Herrn, ich schütte meine Klage vor ihm aus. So ein Ausschütten. Ich habe mal, da war ich noch ein kleiner Junge, hatte ich eine Verletzung am Knie, das hat geeitert und das wurde dann immer dicker. Ein sehr unangenehmes Gefühl, wenn das so drückt und wehtut. Und dann weiß ich noch, damals zum Arzt, ich hatte furchtbare Angst vor dem Kinderarzt, der war so grob. Und der sagt, komm mal her. Er hat auch gestottert, komm mal her. Und dann hat er so ein raues Tuch gehabt und dann ging es wupp da drüber. Und dann macht es wusch und diese ganze Eiterbrühe kam heraus. Dann wurde das sauber gemacht, Mund darum und so eine Vorstellung, ich schütte diesen ganzen, was so drückt, was so in einem ist an Brühe, ich schütte das jetzt aus und das ist wie bei diesen Eiterbeulen, wenn das aufgeht, es tut weh, das ist keine schöne Sache, aber wenn es dann mal raus ist, dann ist es auch eine große Erleichterung. Wer keinen Gott hat, bei dem er seine Klage ausschütten kann, wer Jesus nicht kennt, und ohne Vater im Himmel ist, ja, wohin soll er das ausschütten? Bei anderen Menschen, die laufen vielleicht weg und sagen, ich kann das Gejaul jetzt nicht hören. Wenn du einen hast, hast du Glück gehabt. Aber viele fressen das dann in sich rein. Und dann gibt es psychische Krankheiten. Und es ist eine große Not, dass heute die psychiatrischen Abteilungen sind überfüllt und die Wartelisten sind endlos lang, weil viele Leute mit ihren Sorgen und Problemen und Klagen nicht wissen, wo sie hingehen können. Ja, das ist die Theorie von da, ganz einfache Theorie. Lass den ganzen Kram raus, wie die Eiterbeule aufplatzt. So lass einfach diese ganze Not vor dem Herrn heraus. Aber jetzt kommt die Praxis. Jetzt hat David gesagt, ich habe euch gesagt, wie ihr das machen sollt. Jetzt mache ich euch mal ein Mustergebet. Vielleicht habt ihr das mitgekriegt, dass jetzt im Vers 4 es vom Er zum Du geht. Das heißt, die Unterweisung ist jetzt fertig, die Theorie. Jetzt kommt die Praxis. Jetzt zeige ich euch mal, wie das praktisch geht, wie ihr das machen könnt. Das ist sehr weise von David, dass wir auch eine Anleitung haben, wie Jesus uns das Vaterunser gegeben hat. Der hat nicht gesagt, ich zeige euch, wie wir beten, 20 Punkte, ich gebe euch ein Gebet, das Vaterunser. Und so sagt David, ich gebe euch jetzt ein Gebet, wie ihr das machen könnt. Und jetzt spricht David aus, was ihn belastet, er macht sich Luft. Und da ist so eine Sache, die ich mal besonders hier rausstellen will. Wenn mein Geist in Ängsten ist, so nimmst du dich meine an. Sie legen mir Schlingen auf dem Weg, den ich gehe. Das sind richtige Fallen, die der Saul dem gestellt hat. Schaue ich zur Rechten und sieh, da will niemand mich kennen. Ich kann nicht entfliehen, niemand nimmt sich meine. Schaue zur Rechten und sieh, da will niemand mich kennen. Ich kann nicht entfliehen, niemand nimmt sich meine an. Jetzt spricht er Gott direkt an. Also er schüttet nicht nur sein Herz vor ihm aus, jetzt sagt er, schau mal dahin, sieh mal dahin, und zwar zur Rechten. Da bin ich hängen geblieben. Herr, schau mal zur Rechten. Und was ist da? Niemand. Nichts, gar nichts. Da ist keine. Die rechte Seite, es gibt einen Psalmvers im Psalm 63, da ist der Helfer, steht mir zu meiner Rechten, aber es ist keiner da. Es sind zwar Männer um David, aber die haben alle ihre eigenen Probleme. Der Jonathan ist weg. Der Samuel, der hätte auch zur Rechten noch stehen können. Dieser Prophet war von verstorben. Es ist keiner da. Und das ist das Problem in schwierigen Lagen, dass man sich wirklich einsam fühlt. Es ist keiner da, und wenn einer da ist, der kann nicht helfen. Wie gesagt, ich habe mal mitbekommen, wie eine Frau diese Diagnose bekommen hat. Ich war damals als Seelsorger dabei, aber ich konnte nichts außer beten. Aber ich konnte nicht ihr beistehen und helfen. Ich würde mal so sagen, spätestens in der Todesstunde wird das Realität. Da ist keiner da. Dieser Psalm ist in der Kirchengeschichte übrigens immer ein Sterbepsalm gewesen, immer durch die Jahrhunderte hindurch. Spätestens in der Todesstunde. Und jetzt kommt das Entscheidende. David hat seine Klage ausgeschüttet. Depressive Stimmung macht sich breit. Eine Schwere legt sich über das Gebet. Aber jetzt, das können wir vom David lernen. Er klagt nicht nur, und da knüpfe ich an, was du vorhin gebetet hast, dass wir nicht nur beim Klagen da hängen bleiben, wir sollen schon klagen, aber jetzt bitte nicht da hängen bleiben, dass uns das nach unten zieht, sondern David hat seine Klage auf drei Säulen gestellt, die habe ich mir auch hier angestrichen. Das erste in Vers 4, du nimmst dich meine an. Die zweite Säule, Vers 6, du bist meine Zuversicht. Mein Teil im Lande der Lebendigen. Also der Tod, da ist noch lange nicht aus. Und das Letzte, die Gerechten werden sich zu mir sammeln, wenn du mir wohl tust. Also das Klagegebet, das soll ehrlich rauslassen, was da ist an Not, aber dabei nicht vergessen, dass es feste Verheißungen gibt. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten, und du sollst mich preisen. Das heißt hier, der David hängt seine Klage, stellt seine Klage auf diese festen Säulen der Verheißungen Gottes. Er sagt nicht, es könnte eventuell sein, dass du mir hilfst. Es könnte eventuell sein, dass die Sache gut ausgeht, sondern er weiß, es geht gut aus. Nicht, weil er so ein toller David ist, sondern weil Gott es versprochen hat. Und der Herr ist ein Ehrenmann. Was er spricht, ein Gentleman, sagen die Engländer, er verspricht und hält sein Wort. Du nimmst dich meine an. Das heißt mit anderen Worten, wenn ich jetzt zur Rechten sehe, da ist keiner, aber du bist da. Vielleicht kennt ihr eine im Neuen Testament eine Stelle, wo genau diese Erfahrung ausgesprochen ist. Das ist nämlich bei Paulus. Im 2. Timotheusbrief, Kapitel 4, Vers 16, da stand Paulus vor dem Verhör. Bei meinem ersten Verhör, wo es auch um Leben und Tod, stand mir niemand bei, sondern sie verließen mich alle. Dieselbe Erfahrung, die Jesus gemacht hat in Gethsemane, da verließen ihn alle Jünger und flohen. Und jetzt sagt er, ich bin verbittert. Nein, es sei ihnen nicht zugerechnet. Denn der Herr stand mir bei. Das heißt, zur Rechten ist keine Leerstelle, da tritt auf einmal der Herr und das ist der beste Helfer. Ich würde mal so sagen, spätestens in der Todesstunde musst du alle Menschen loslassen. Und das ist die Stunde, in der der Herr am nächsten bei dir ist. Lest mal Paul Gerhardt Lieder zu diesem Thema. Ja, ich will schließen diese Predigt mit einem kleinen Zeugnis, das jetzt natürlich nicht David in Lebensgefahr, aber es war auch eine Situation. Ich danke euch, dass ihr gebetet habt für die Fahrt ins Planetarium. Ich hatte 40 Schüler im Alter von 10 bis 12 Jahren. Die Fahrt ins Planetarium nach Mannheim. Planetarium war wunderbar, ist sehr zu empfehlen. Hätte nur ein Hinweis auf den Schöpfer noch mit dabei sein können, aber gut, das ist ja weltliche Sache. Aber auf der Rückfahrt, der Bahn ist übrigens mal wieder Abenteuer, und auf der Rückfahrt, Mannheimer Hauptbahnhof ist ein Umsteigehauptbahnhof, da ist Riesentrubel. Und dann sind wir aus der Straßenbahn ausgestiegen und auf einmal hieß es, ein Bub war weg, 10 Jahre ungefähr alt, er ist weg. Und da haben ihn seine Freunde noch gesehen, er hat sich aus Versehen einer anderen Gruppe angeschlossen, die schnell irgendwo hin mussten. Und ich kann euch sagen, da ist mir das Herz erstmal in die Hose gefallen. Ich bin dann auch in den Bahnhof, habe alles abgesucht, nirgendwo zu sehen. Ich habe auf den Gleisen hin und her gesprungen. Hat ihn jemand gesehen? Nein, der ist weg. Dann habe ich zur Information gegangen, könnt ihr bitte den so und so ausrufen, das ist ein 10-jähriger Junge, habe den Namen und Vorname gesagt. Dann kam die Durchsage, Herr so und so, können Sie bitte zur Information kommen? Da habe ich gesagt, selbst wenn der das gehört hat, der kapiert nicht, dass das jetzt für ihn ist. Und dann waren die Gedanken, da geht ein Wasserfall, ich bin verantwortlich, da kannst du vor Gericht landen bei sowas. Vor allen Dingen im Mannheimer Hauptbahnhof, da lungern auch einiges Volk herum, Zuhälter, Drogenabhängige. Und da geht dir alles durch. Oder er sitzt im Zug Richtung Stuttgart. Und dann habe ich auch gefleht, also nicht mit schönen Worten, sondern innerlich, Herr, hilf, jetzt bin ich mal kurz davor, Hugo anzurufen. Aber ich war dann so im Stress, dass ich das dann gar nicht gemacht habe. Und auf einmal wurde ich ruhig. Und dann wusste ich, der Herr, der dich immer getragen hat, der wird dich jetzt auch in dieser Situation nicht im Stich lassen. Der weiß genau, wo der Junge ist. Und dann ging man in den Bahnhof rein, nichts. Und auf einmal hieß es, und da hättet ihr einen Stein fallen hören, ein Bahnmitarbeiter hat ihn aufgegabelt und er ist jetzt in Sicherheit. Also die Bahnmitarbeiter hat ihn, der kam mir vor wie ein Engel Gottes, dieser Bahnmitarbeiter, der den dann beigebracht hat. Also ich will das jetzt nicht vergleichen mit dem König David, aber es sind solche Situationen, wo wir in der Enge sind. Und ich will euch auch danken für die Gebete, das ist ganz wichtig. Ich schließe mit einem Vers von Paul Gerhardt. Hoff, o du arme Seele, hoff und sei unverzagt. Gott wird dich aus der Höhle, da dich der Kummer plagt, mit großen Gnaden rücken. Erwarte nur die Zeit, dann wirst du schon erblicken, die Sonne der schönsten Freude. Gott segne uns. Amen. Amen. Ja, und jetzt dürfen wir